Ich habe als mein Hobby, aber auch meine Stärke entdeckt, einfach den Sport, die Leichtathletik, vor allem natürlich Hochsprung. Und mit den Jahren habe ich einfach gemerkt, dass ich aber ein Selbstbewusstsein gewonnen habe. Es war jetzt nicht nur, weil ich jetzt älter geworden bin, das entwickelt sich natürlich dann auch, sondern einfach der Sport. Ich habe etwas, worauf ich stolz sein kann, sehr gut bin, besser als viele andere. Und das hat mich, glaube ich, einfach gestärkt und in vielerlei Hinsicht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also ich würde auch jedem empfehlen, etwas zu finden, was einem sehr gut tut, vielleicht auch so ein bisschen vielseitig ist, einem seine Stärke vermittelt und zeigt. Und es muss dann natürlich nicht kein Sport sein. Es könnte ja vielleicht einfach unterschiedliche Sprachen lernen oder Musik oder irgendetwas. Und ich glaube, wenn man das gefunden hat, dann bekommt man auch viel Selbstbewusstsein, entwickelt man viel Selbstbewusstsein und einfach Stärke.
Willkommen bei Afrikaner, dem Podcast, der das Narrativ schwarzer Menschen im deutschsprachigen Raum verändert und Brücken baut. Mein Gast heute ist Marie-Laurence Jungfleisch. Marie ist professionelle Athletin, Soldatin und angehende Erzieherin mit Wurzeln aus Martinique. Wir sprechen in dieser Folge über die Umstände, die sie zu ihrer athletischen Karriere gebracht haben, wie die Welt eines Olympiadorfes eigentlich aussieht und was es mit dem Posten einer Soldatin auf sich hat und warum sowohl Aufklärung und Empowerment von Kindesalter an den Unterschied in unserer Gesellschaft machen. Das und mehr jetzt in dieser Folge. Viel Spaß beim Reinhören. Hallo Marie, herzlich willkommen im Podcast von Afrikaner. Schön, dass du dabei bist.
Dankeschön, vielen Dank, ich freue mich auch.
Marie, kannst du dich einmal kurz vorstellen, damit die Zuhörenden dich kennenlernen können und wissen, wer du eigentlich bist, was du machst, wem sie da jetzt einmal zuhören können?
Also ich bin Marie-Laurence Jungfleisch, bin 32 Jahre alt, wohne in Stuttgart. Mein Beruf ist Leistungssport, also ich bin Leistungssportlerin und gleichzeitig auch Sportsoldatin.
Ja, du hast gerade gesagt, du lebst in Stuttgart, bist ja Athletin und Sportlerin und deine Story hat aber natürlich vorher auch schon angefangen. Daher würden wir doch sehr gerne auch bei dir einmal damit anfangen. Also wie hat sich deine Kindheit so gestaltet? Wie kommt es, dass du in Stuttgart lebst? Genau, erzähl uns doch mal so ein bisschen, woher deine Wurzeln stammen.
Ich bin in Paris geboren. Ich habe noch zwei weitere Geschwister, Patrice und Morgan. Die sind 2 bzw. 6 Jahre jünger als ich. Und wir sind alle in Frankreich geboren, sind dann aber 1996 nach Freiburg gezogen, weil sich meine Eltern getrennt haben. Genau, und ich habe dann meine Grundschule gemacht, beziehungsweise ich habe schon in Frankreich angefangen, habe aber dann die Grundschule weitergemacht in Freiburg, habe dann die Realschule angefangen. Ja, aber aufgrund von Rassismus bzw. Mobbing bin ich dann auf eine weitere Schule gegangen, habe dann meine Ausbildung zur Erzieherin gemacht, habe die in Freiburg angefangen, aber in Stuttgart weitergeführt. Und parallel habe ich dann auch mit der Leichtathletik angefangen, weil ich gemerkt habe, es macht mir wahnsinnig viel Spaß. Mhm. Früher gab es ja die Bundesjugendspiele. Ich weiß nicht, ob du das früher auch gemacht hast.
Ja, habe ich auch.
Ja, und da habe ich wirklich so mein Talent gefunden. Damals war es im Weitsprung. Meine Klassenlehrerin meinte, du bist besonders gut im Weitsprung.
Ach was, war ich übrigens auch immer sehr gut drin.
Im Weitsprung?
Ja, im Weitsprung und im Sprinten.
Ah ja, genau. Ja, das ist cool, das ist echt cool. Ja, mit 12 habe ich dann angefangen und bin jetzt immer noch dabei. Also ich habe mich natürlich auf den Hochsprung konzentriert, aber es war meine Leidenschaft, die ich jetzt wirklich mehr als 15 Jahre schon durchführe, fabriziere. Ja, und das habe ich auch schon mal, habe ich mir als Beruf ereignet und bin sehr, sehr glücklich darüber.
Schön. Und du sagst, du bist also in Paris geboren mit deinen Geschwistern und ihr seid dann nach Deutschland gezogen. Warum ausgerechnet Deutschland?
Meine Mutter ist Deutsche. Sie ist in Freiburg geboren. Mhm. Meine Eltern haben sich in Freiburg kennengelernt. Er kommt aus Martinique ursprünglich, ist dann, ich glaube, mit 21 nach Paris gezogen oder beziehungsweise nach Frankreich. Ich weiß nicht genau, ob es Paris war, ehrlich gesagt. Hat meine Mutter dann bei einem Besuch in Freiburg kennengelernt, das ist in einem Club, so, was ich früher auch öfter gemacht habe, keine Ahnung. Ja, und ist dann recht schnell nach Frankreich gezogen mit meinem Vater und hat uns dann auch bekommen. Und weil sie sich getrennt haben, hat sie sich entschlossen, dann wirklich wieder zu ihren Eltern, zu ihren Wurzeln zurückzuziehen. Genau. Und so ist dann auch lange geblieben, ja.
Und wie war so der Wechsel für dich? Also kannst du dich da noch erinnern, die Parallelen, so das Leben in Frankreich versus Leben in Deutschland?
Ja, ich habe dann eine ganz andere Familie natürlich. Also mütterlicherseits sind die alle in Freiburg. Ich bin da in der Grundschule gewesen, habe in einem Dorf gewohnt, auch teilweise. Und das war schon eine kleine Umstellung, aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so intensiv daran erinnern. Aber es war auch ganz schön, meine Oma, mein Opa, meine Onkel wiederzusehen und dann wirklich auch eine Zeit lang zu wohnen, weil wir sind dann zu meinen Großeltern gezogen, ein halbes Jahr, bis sie dann eine Wohnung für uns vier gefunden hat. Das ging ja natürlich auch ein bisschen. Aber das war schon sehr wichtig für sie, für uns alle. Und das Familiäre, das war schon ganz wichtig, auch so einen Anhaltspunkt zu haben, so eine Auffangstation sozusagen für uns, vor allem für meine Mutter.
Ja.
Dann sind wir dann noch zu dritt in eine Wohnung gezogen.
Ja, dieses Auffangbecken, das ist so wichtig, ne? So eine Art Village zu haben. Ne? Man sagt ja auch immer, it takes a village to raise a child, ne? Also alleine, also wirklich Frauen, die das alleine stemmen oder auch Väter, ne, wie auch immer, das ist. Da muss man einfach eine Hochachtung vorhaben, finde ich. Und man merkt einfach immer wieder, so durch diese Geschichten und allgemein im Leben, wie wichtig es ist, dass man so Menschen um sich herum hat, die man, auf die man zurückgreifen kann, auf die man zurückfallen kann, ne? Die einem auffangen, gerade in solchen Situationen.
Ja, total. Die war noch, ich glaube, sie war ja unter 30 dann auch. Meine jüngste Schwester war noch ein Säugling. Und als alleinerziehende Mutter dann auf drei Kinder aufzupassen, für die da zu sein, ist das, glaube ich, schon sehr, sehr eine krasse Herausforderung. Und deswegen war es auch sehr wichtig, dass ihre Eltern da waren und uns dann aufgenommen haben. Also ganz selbstverständlich war das dann für sie.
Und was würdest du so sagen, hat deine Mutter vielleicht euch so weitergegeben oder auch dir weitergegeben fürs Leben? Weil du bist dann ja auch durch ein paar Herausforderungen gegangen, hast ja auch erwähnt, ne, durch Rassismus beispielsweise wurdest du auch in deiner Sportwahl oder deiner Berufswahl geprägt. Was würdest du so sagen, hat deine Mutter dir so mitgegeben fürs Leben?
Also besonders war es, glaube ich, die Emanzipation. Also wirklich, sie war alleine als alleinerziehende Mutter. Klar, wir haben ganz, ganz viel Unterstützung von unseren Großeltern bekommen. Wir sind dann meistens nach der Schule zu unseren Großeltern gegangen, während sie arbeiten war. Aber auch so diese Selbstständigkeit und du kannst genauso viel, bist genauso stark wie die Jungs, wie die Männer, du kannst genauso viel erreichen. Und das habe ich dann, glaube ich, schon wirklich gemerkt, weil mein Vater ist dann die ersten Jahre in Frankreich geblieben, ist dann aber auch dann nach Freiburg gezogen, als ich ungefähr 11 war. Aber bis dorthin waren wir auch komplett allein und sind dann weiterhin aufgezogen, also alleine. Und ja, das war für sie eine wirklich eine große Herausforderung, für uns Kinder natürlich dann auch, aber besonders für sie. Und ich glaube, das hat mich geprägt, meine Geschwister auch. So diese, du musst stark sein, um einfach auch ohne Mann sozusagen durchzukommen und das schaffst du ohne Probleme. Also natürlich gibt es Probleme, es gibt immer höhere Tiefen natürlich.
Klar.
Aber es funktioniert wirklich. Ja.
Ja, schön. Und ja, lass uns doch mal einsteigen in diese Beweggründe für dich, um dich da im Sport so zu etablieren. Also du hast davon erzählt, dass du Rassismuserfahrungen gesammelt hast und das so deinen Sportweg, sag ich mal, geprägt hat. Was genau war da genau vorgefallen?
Das war in der 5. Klasse. Also ich muss auch sagen, ich habe bis zur weiterführenden Schule in der 5. Klasse nicht wirklich, also schon, ich habe es natürlich gesehen, aber nicht so wirklich wahrgenommen, dass ich aufgrund meiner Hautfarbe anders bin, das mache ich in Ausführungszeichen. Dass nicht anders bin, aber dass ich einfach eine schwarze Haut habe. Und das habe ich vorher gar nicht gemerkt. Also gar nicht gemerkt, natürlich habe ich es gesehen, du weißt, was ich meine.
Das habe ich gar nicht
wirklich wahrgenommen.
Als ein Merkmal, was irgendwie dich spaltet von anderen oder sowas, ne?
Ja, es hört sich dumm an, aber ist halt so.
Ja.
Bis mich da wieder ein paar Klassenkameraden beschimpft, also rassistisch. Also es gab einfach rassistische Äußerungen. Und dann mit 10 Jahren weiß man auch nicht wirklich, wie man damit umgeht. Klar, ich habe dann irgendwann mal mit meiner Klassenlehrerin gesprochen, habe das erwähnt. Aber sie hat es gar nicht so wirklich aufgenommen, wie sie es eigentlich hätte machen sollen.
Okay.
Sie hat es einfach so abgetan. Sie hat den Betroffenen sozusagen, den Täter, so übertrieben ist, aber zu sich genommen. Ja. Wir haben darüber gesprochen. Und sie meinte, das machst du nicht mehr. So, Punkt, ausarmen. Das war's. Ja, oder es soll nicht mehr passieren. Aber es kam trotzdem immer wieder. Es kam oftmals das N-Wort. dein Affe oder jetzt einfach mal, keine Ahnung, da wurde ich mit Schokolade verglichen. Und als Kind ist es halt so, ich habe dann auch keine Schokolade mehr in die Schule genommen, weil ich dachte, ich will jetzt einfach nicht damit irgendwie verglichen werden. Dann, und das mit 10, 11 Jahren, war das einfach schon nicht schön für ein Kind.
Ja, krass, weil du sagtest gerade, die Lehrerin hat es einfach so abgetan und gesagt, du machst es jetzt nicht mehr und das war's. Hat aber nichts geändert.
Er ist jetzt nicht ernst genommen. Nee.
Ja. Was würdest du sagen, hat das mit dir gemacht und hat das mit dem Kind gemacht? Weil, weißt du, warum ich frage? Ich frage, weil ich habe auch ein paar Gespräche gehabt mit Leuten, wo einige gesagt haben, naja, es ist gut, dass man daraus nicht so ein großes Thema gemacht hat, weil ich dann mich nicht unbedingt darauf fokussiert habe und mein Leben weitergelebt habe. Und das würde dann nicht dieses große Thema, so wie es heute beispielsweise ist, ne, worauf man ja seine ganze Energie auch investiert, verschwendet, je nachdem, was für eine Perspektive man da einnimmt. Und man konnte sich auf andere Sachen konzentrieren. Man konnte in Freundschaften investieren, man konnte in seine Schule, in whatever investieren mit seiner Energie jetzt, ne? Oder mit seiner Zeit. Würdest du sagen, das ist bei dir, wie würdest du das sehen? Also würdest du sagen, ja, das stimmt, oder siehst du das anders?
Boah, das ist eine schwere Frage. Aber ich glaube, es wäre für mich als Kind ganz gut gewesen, wenn sie die betroffenen Personen, also es waren nicht nur ein Kind, es waren glaube ich zwei Kinder, mal zu sich genommen hätte, mal wirklich darüber gesprochen hätte. Was macht es einem eigentlich mit einem, wenn darüber gesprochen wird? Es muss nicht unbedingt die ganze Klasse sein, wenn es nur zwei sind, obwohl es auch mal gut ist, mal das zu thematisieren. Mhm. Aber jetzt nicht nur auf eine Person, das nicht dann auf mich beziehen, sondern im Allgemeinen darüber sprechen. Das finde ich sehr, sehr wichtig. Aber in meinem Fall, weil es zwei Kinder waren und ich die einzige betroffen war, hätte ich es, glaube ich, besser gefunden, wenn wir das untereinander geklärt hätten, aber auf eine pädagogische Art und Weise. Aber ich glaube, damals war das einfach leider kein so großes Thema. Das war ja auch schon vor 20 Jahren fast. Jetzt sieht es wieder ganz anders aus. Aber ich glaube, es hat mir schon mehr geholfen. Nee, weil ich auch gemerkt habe, ich bin auch sehr, sehr ungern in die Schule gegangen. Vielleicht lag es auch teilweise an der Lehrerin, weil ich mit den Lehrern auch nicht gut klarkam. Aber jetzt auch wegen der Situation. Ich hatte auch teilweise Bauchschmerzen und
vor dem zur Schule gehen, ja?
Ja,
oh, wow. Total. Krass, ja. Und das hat ja schon echt Auswirkungen, ne? Gerade wenn du sagst Bauchschmerzen, das heißt, bevor es zu Bauchschmerzen wird, hat man ja sowieso nochmal einen physischen Effekt, der sich sichtbar macht, ne? Und das physische oder psychische, sorry, aber das physische ist ja im Prinzip so das letzte Stadium, sag ich mal. Ne? Nachdem man schon durch die Psyche damit gegangen ist und da schon einen Impact hatte, negativ oder positiv, und das dann auch noch im Körper sichtbar gemacht wird, das ist schon eine Reise, die man da durchmacht. Und man sieht das ja oft in der Psyche nicht. Und gerade als Kind hat man ja auch das Vokabular nicht, um genau zu definieren und zu kommunizieren, was da in einem vorgeht. Ne?
Ja, total.
Bis man einfach fühlt, ich habe Bauchschmerzen.
Ja, das Ding war auch, ich habe es meiner Mutter auch gar nicht gesagt. Das war halt auch das Nächste. Ich habe das alles mir selbst ausgemacht. Vielleicht, weil ich jetzt auch nicht darüber reden wollte. Ich wollte es ja nicht noch zusätzlich belasten.
Yeah.
Aber irgendwann mal, als wir, ich glaube, ich hatte auch mal so einen Podcast, ich weiß gar nicht mehr, wie das kam, hat sie es dann erfahren. Aber erst Jahre, viele, viele Jahre später.
Als Erwachsene dann.
Ja, total. Das war bestimmt erst vor 4, 5 Jahren ungefähr, als sie es erfahren hat. Und da war sie auch geschockt. Aber für mich war das einfach, möglich war es natürlich, mit ihr zu reden. Sie ist sehr, sehr offen. Aber weil das für uns, das, glaube ich, als Kinder auch kein so großes Thema war, habe ich vielleicht, wie gesagt, das nicht unbedingt das Vokabular oder jetzt einfach mal, das war einfach das thematisiert. Also wir haben es nicht groß thematisiert zu Hause. Und ich denke mal, dass es daran auch vielleicht teilweise lag.
Ja, das glaube ich. Also wir haben jetzt auch sehr, sehr viele Beispiele dafür, also dass Menschen das in der Regel auch nicht getan haben, ne, wenn sie jünger waren, weil eben das Vokabular gefehlt hat, weil vielleicht das grundsätzlich du auch nicht wusstest, wie soll man damit umgehen, oder du bei deinen Eltern schon gesehen hast, vielleicht waren das jetzt nicht die super kommunikativsten Menschen, wenn es um super sensible Sachen ging und so weiter. Ne? Jeder hat da ja immer sehr unterschiedliche Herausforderungen. Und das auch noch zusätzlich zu den Herausforderungen, die man eh schon hat. Ja, da entwickelt man wahrscheinlich auch eine gewisse Sensibilität als Kind. Gerade wenn man nicht aus dem super wohlhabenden, ne, in der wohlhabenden Ecke kommt und die Eltern, und die Eltern irgendwie super zufrieden und happy family und Eltern zusammen und keine Struggles, so in Anführungsstrichen natürlich. Ne? Also ich überspitze das jetzt gerade. Aber wenn man so in der Regel nicht im Frieden, Anführungsstrichen, aufwächst, dann hat man, glaube ich, auch so eine gewisse Resilienz, die man dann aufbauen muss, weil man eben sehr viel autonom machen muss und einfach sensibel ist, weil man sieht, dass die Eltern hier und da leiden. Und man möchte dann natürlich nicht zu diesem Leid hinzufügen.
Ja, es kann sehr gut sein, dass so war.
Und du hast auch gesagt, dass sich das jetzt geändert hat, ne? Es ist jetzt anders geworden. Was genau meinst du damit?
Ich glaube, es hat auch ganz viel mit dem Sport zu tun. Ich habe jetzt aber mein Hobby, beziehungsweise kein Hobby mehr, das ist ja mein Beruf, aber auch meine Stärke entdeckt, einfach den Sport, die Leichtathletik, vor allem natürlich Hochsprung. Also in den Jahren, ich habe mit 12 angefangen und mit den Jahren habe ich einfach gemerkt, dass ich aber ein Selbstbewusstsein gewonnen habe. Es war nicht nur, weil ich jetzt älter geworden bin, das entwickelt sich natürlich dann auch, sondern einfach der Sport. Ich habe etwas, worauf ich stolz sein kann, sehr gut bin, besser als viele andere. Und das hat mich, glaube ich, einfach gestärkt und in vielerlei Hinsicht. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Also ich würde auch jedem empfehlen, etwas zu finden, was einem sehr gut tut, vielleicht auch so ein bisschen vielseitig ist, einem seine Stärke vermittelt und zeigt. Und es muss dann natürlich nicht kein Sport sein. Es könnte vielleicht einfach unterschiedliche Sprachen lernen oder Musik oder irgendetwas. Und ich glaube, wenn man das gefunden hat, dann bekommt man auch viel Selbstbewusstsein, entwickelt man viel Selbstbewusstsein und einfach Stärke.
Also etwas, was dir deine Stärken bestätigt, was dir hilft, Stärken aufzubauen, dich damit befassen. Und das hilft dir dann, ja, innere Stärke auch zu entwickeln, ne? Nicht nur also von der Fähigkeit hin zu innerer Stärke. Wie war das denn für dich? Du sagtest gerade, ja, diese rassistischen Erfahrungen, die du gemacht hast, waren so ein bisschen das Öl für das Feuer, was wahrscheinlich eh schon gebrannt hat in jedem von uns, daran glaube ich zumindest. Aber das hat das so entfacht und du hast dann gesagt, ich mache Sport. Also warum genau Sport? Was war da so bei dir der ausschlaggebende Moment?
Also ich glaube, ich habe schon immer gemerkt, dass Bewegung mir einfach gut tut. Also ich bin vor der Leichtathletik auch geritten, hat mal eine gewisse Zeit mal Judo gemacht, nee, Karate, nee, Judo war das. Judo gemacht, also man hat bemerkt, es war nicht so lang. aber das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und beim Judo habe ich auch gemerkt, ich bin einfach teilweise stärker als zwei Mädels gleichzeitig. Also ich habe mich auch physisch bin ich sehr stark. Okay. Und es hat mir auch ein bisschen Selbstbewusstsein gegeben. Und das hat sich immer wieder weiterentwickelt, bis ich wirklich meine eigene Sportart gefunden habe, beziehungsweise meine Disziplin. Und es hat auch nicht lange gedauert. Also wenn ich schon mit 12 angefangen habe, dann gerade dann, das war wahrscheinlich auch diese bisschen die Phase, als es so gut ging oder kurz danach, war das einfach sehr, sehr wichtig für mich und erholsam, ja.
Das heißt, so eine Art, ja, Zufluchtsort vielleicht hat sich dann entwickelt zu, ja, einer Stärke, einer Leidenschaft, wo du gesagt hast, hey, es ging dir nicht so gut, du hast dich bewegt, das hat dir gut getan und gleichzeitig entwickelt sich dadurch dann, ja, deine Berufung vielleicht auch.
Ja, ich habe auch gemerkt, dass es, also zumindest da in meinem Verein auch keine Diskriminierung gab. Also sie waren ja auch gleich alt wie ich und es gab da nichts. Also es war jetzt nicht so, oh, du bist schwarz, du bist irgendwie viel schneller wegen deiner Hautfarbe oder du bist viel langsamer. Es gab keine Unterschiede zwischen uns und ich glaube, das hat mir auch gut getan.
Diese Gemeinschaft und Akzeptanz.
Ja, total, genau. Das wurde auch gar nicht thematisiert, wir sind alle gleich und wir machen die gleiche Sportart, die gleiche Disziplin, solche Sachen und es hat mir schon sehr gut getan. Ich weiß nicht, was, ob du hast sicherlich deine Stärke auch gefunden, beziehungsweise dein Selbstbewusstsein hast du natürlich auch entwickelt. Du kannst wahrscheinlich auch davon sprechen.
Absolut. Also ich kann das total nachvollziehen, gerade so Mannschaftssport, ne? Der hilft einem ja total, mehr, also rauszukommen aus sich erstmal natürlich und dann auch auf andere Menschen auf eine ganz andere Art und Weise einzugehen, weil du bist ja da, um diese Menschen irgendwie nach vorne zu bringen. Du bist da, um ihnen zu helfen, um sie zu unterstützen. Und
ja, es ist Zusammenarbeit.
Genau, Teamwork, ne? Und das ist eine ganz andere Form von einem Miteinander, wie man das so in der Schule einfach kennt, ne? Weil da hast du ja wirklich dieses, oh, ich pick mir die Freundin oder ich pick mir die Nase, die gefällt mir oder wir sind Nachbarn oder unsere Mütter kennen sich oder wir haben die gleichen Schuhe. Aber da gibt es so eine Gleichheit, so eine grundlegende Gleichheit und ein Ziel, was ihr alle gemeinsam verfolgt. Und das ist halt in der Regel Gewinn und dann, ne, wie auch immer, auf welcher Stufe, Meister werden, Klassen- oder Schulgruppe, die irgendwie gewinnt oder Landesgruppe, wie auch immer. Aber ihr habt so ein gemeinsames Ziel, was euch nach vorne trägt. Und ich finde auch da, das habe ich auch ich habe ja Handball gespielt und ich habe auch Volleyball gespielt. Und ich muss sagen, ich hatte doch schon auch hier und da so innerhalb dieser Gruppen ja so ein paar Sentiments, sage ich mal, wo ich wusste, ich glaube, die mögen mich nicht einfach, weil ich so bin, wie ich bin. Mhm. Ne? Aber das Gute hat überwogen, gerade in so Spielen. Ne? Und ich konnte mich auch selber total beweisen, also für mich selbst. Ich konnte da, wie du gerade gesagt hast, mich richtig austoben. Ne? Ich konnte merken, boah, ich kann das richtig gut. Ich konnte voll gut Bälle schlagen oder ich konnte die von hinten ganz gut auffangen. Also das hat dann auch sehr Spaß gemacht. Und dann shiftete der Fokus so auf das, was man kann, was einem Spaß macht, wo man irgendwie auch Zuspruch bekommen hat. Und alles andere hat so an Gewicht verloren.
Genau, ja, so sehe ich das nicht auch.
Mhm. Und dann ist dein Weg aber aus der Mannschaft raus in die ja, Einzeldisziplin, würde ich mal sagen, in Richtung Leichtathletik gegangen, oder? Oder wie war das?
Beziehungsweise ich hatte nie einen Teamsport gemacht. Also ich war immer so, in der Leichtathletik ist man ja hauptsächlich Einzelgänger, hat sich immer so extrem, was man halt da, ja, noch so Trainingskollegen und so, aber schlussendlich springst du ja für dich und deinen Trainer sozusagen, aber du bist jetzt nicht mit dem Volleyball oder jetzt, keine Ahnung, bei Handball bist du ja nicht mit mehreren Leuten auf dem Platz, sondern du bist ja meistens allein und kämpfst ja für dich. Deswegen, also mir würde es, glaube ich, auch mal, mir hätte es auch wahrscheinlich gut getan, so ein bisschen mit mehreren Personen in einem Team dann zusammen ein Ziel zu haben. Aber das ist ja auch kein Problem, sei es so, dass ich ein totaler Einzelgänger bin, das stimmt ja gar nicht.
Ja.
Deshalb ist es ganz, ganz anderes.
Ja, und du hast dann ja auch Peers, ne? Also man geht ja dann auf so in die Leichtathletik. Ich habe das ja auch gemacht eine Zeit lang. Mhm. Und man geht dann ja auch als Repräsentation für, ich weiß nicht, wie das bei dir war. War das eine Repräsentation für eine Schule oder eine gewisse Mannschaft? Oder hattest du da nicht auch irgendwie so, ja, diesen Repräsentationspunkt?
Ja, meines Vereins eben.
Deines Vereins, also okay. Schon,
ja, genau, genau. TV Sandgeworden war das damals.
Ja. Ja, genau. Und das ist dann zum Beispiel auch etwas. Ne? Du hast halt einen Verein und da gibt es ja viele andere, die auch Teil des Vereins sind. Und das hat ja auch so einen Einigkeitseffekt, sage ich mal.
Mhm.
Okay, und wie hat sich das dann für dich entwickelt? Also wie kommt es zu dieser professionellen Entwicklung von der Leidenschaft?
Damals war es so, dass ich dann den Trainer gewechselt habe. Und war dann mit zwei anderen Sportlern, glaube ich, es waren zwei Jungs, genau. Ich war die einzige Frau, habe Hochsprung gemacht, der andere war Sprinter und der andere war auch ein Hochspringer.
Mhm.
Da haben wir zusammen trainiert und irgendwann mal, ich glaube 3 Jahre später, ist er nach Ägypten ausgewandert und ich musste mich entscheiden, ob ich dann nach Stuttgart ziehe und dann weiter meinen Sport verfolge oder dann in Freiburg bleibe bei meiner Familie und meine Ausbildung in Ruhe mache. Da habe ich mich entschlossen, dann nach Stuttgart zu ziehen, zum Bundestrainer, also zum Bundestrainer im Hochsprung, zum Tamás Kiss, mit dem ich immer noch weiter trainiere, nach 13 Jahren.
Mhm.
Und mein zweiter Papa eigentlich. Also ich liebe ihn, der ist einfach so ein toller Trainer, so ein Herzensmensch.
Mhm.
Und der hat mich damals auch gesehen bei den Deutschen Meisterschaften, das erste Mal, dass ich dann wirklich bei den Deutschen Meisterschaften gesprungen bin, hat gemeint, ach, ist ja Talent, und hat dann mich auch ab und zu mal in Freiburg besucht. Bis ich dann schlussendlich gesagt habe, ich möchte dann wirklich mal schauen, wie weit ich im Ursprung springe, also wie weit es geht. Und ja, ich wollte mir jetzt nichts irgendwie, ich wollte mir nichts verbieten, sondern ich wollte einfach mal schauen, was ich erreichen kann.
Mhm.
Und das habe ich zum Glück getan und bin sehr, sehr froh darüber.
Ja, also Hochsprung ist dann deine Spezialität geworden.
Mhm, genau, genau.
Spannend.
Also 2016 und 2017 bin ich dann 2 Meter gesprungen.
Wow.
Das ist auch schon ein bisschen höher, aber das ist für uns einfach so ein Meilenstein im Hochsprung der Frauen, also die Männer springen. Also der Weltrekord der Männer sind genau 2,45 Meter und bei den Frauen 2,09 Meter.
Wow.
Das ist so verrückt, wenn man davor steht.
Der Weltrekord, krass. Also ist ja gar nicht so weit weg, ne, von dem, was du geschafft hast. 2 Meter?
Ist schon noch ein Stück.
Also ja gut, man misst das dann, die Unterschiede sind schon sehr minimal dann, ne?
Ja, schon, aber auf einem gewissen Niveau ist es wirklich schon sehr, also jeder Zentimeter schon was Krasses.
Mm.
Und, aber es war, ist einfach eine schöne Zeit, ich genieße die Zeit, aber wäre dann höchstwahrscheinlich auch dieses Jahr dann meine Karriere beenden. Ich bin dann auf 34. Ich habe es wirklich lange, lange Zeit genossen und wirklich war bei ganz, ganz vielen Weltmeisterschaften, Europameisterschaften. Ich konnte 2 bei den Olympischen Spielen teilnehmen. Und ja, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen und es ist immer noch eine schöne Zeit.
Mhm. Was gibt es denn so an besonderen Erinnerungen für dich in dieser Karriere? Was sind so ein paar Highlights, an die du dich erinnerst?
Ja, also 2 Highlights natürlich waren die 2 Meter gesprungen zu sein.
Mhm.
Dann natürlich die Olympischen Spiele, die Teilnahme, das war ja schon was ganz Großes. Dann ich international mit so ganz vielen verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Sportarten und einfach mal wirklich alles mitzubekommen, wie es im Olympischen Dorf. Früher dachte ich immer, das Olympische Dorf besteht so aus verschiedenen Bungalows, aber schlussendlich sind es wirklich wahnsinnig viele Hochhäuser.
Okay.
Zum Beispiel hatte China einfach ein eigenes Hochhaus, weil da so viele teilgenommen haben.
Ein eigenes Hochhaus?
Also wirklich, man darf das nicht unterschätzen. Ja, ich dachte, es wird so kleine Bungalows mit so kleinen Zimmern und so, aber es waren einfach so ganz viele Hochhäuser, weil da so viele Länder und Personen teilgenommen haben, so viele Athleten. Ja, das ist schon was Besonderes.
Krass. Also für jemanden, der da so gar nicht Berührungspunkte mit hat, ne? Also es gibt ja super viele Menschen, die vielleicht gar nichts mit Sport am Hut haben, also gar nicht mit professionellem Sport, vielleicht auch gar nicht mit Leichtathletik. Wie könntest du es so für uns runterbrechen, für uns Laien, die so gar nicht wissen, okay, wie kommt man eigentlich zu Olympischen Spielen und wie gestaltet sich das dann? Ne? Also was braucht man dafür? Was ist da der Prozess? Wie lebt es sich dort in so einem olympischen Dorf? Ja, das ist ja total spannend, wenn du uns da mal ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen kannst.
Also um an Olympischen Spielen teilnehmen zu können, muss man entweder, also in der Leichtathletik zumindest, muss man eine bestimmte Supernorm erreichen. Im Hochsprung ist 1,97 Meter, was sehr, sehr hoch ist. Ich glaube, so war es noch nie. Oder durch Punkte, die man auf Wettkämpfen erzielen kann. Je besser, je höher du springst und je bessere Wertung du hast, Platzierung, desto mehr Punkte bekommst du. Und ich glaube, die Top 35 kommen dann zu den Olympischen Spielen schlussendlich.
Okay. Die haben aus Zeit, allen Ländern bis der Welt dann, ne?
Ja, okay. genau. Mhm. Und wir haben Zeit bis Ende Juni uns zu qualifizieren, also bis zu den Deutschen Meisterschaften. Und dann geht's los. Also danach geht's dann los. Gut, von Deutschland nach Paris ist es kein Katzensprung, aber es ist ja wirklich sehr, sehr kurz. Von Stuttgart nach Paris sind es, glaube ich, so gerade mal 3 Stunden TGV. Ganz anders sah es natürlich nach Rio aus oder nach Japan. Das war schon was anderes. Und oftmals hat man ein Trainingslager davor, bevor es dann wirklich losgeht, bevor man dann ins Olympische Dorf einzieht. Und ich weiß noch, in Japan war das so, dass die Betten aus Pappe bestanden. Ich weiß, ob du das mitbekommen hast im Fernsehen.
Nee.
Das war mal ganz, ach, man konnte echt super gut schlafen. Das war aus Pappe. Natürlich gab es eine Matratze drauf, aber das
Gestell war aus Pappe.
Das war so recycelbar. Ja, das war ganz cool.
Wow. Haben die gut gespart.
Und im Olympischen Dorf. Ja, voll. Also fand ich nicht schlecht. Und es war ganz witzig, im Olympischen Dorf in Rio gab es zum Beispiel einen McDonald's drin und wir Athleten durften einfach umsonst uns was bestellen. Also ich habe es nach dem Wettkampf natürlich gemacht, es war eine riesige Schlange. Oder man konnte sich die Nägel machen lassen oder ja, es gab verschiedene, du konntest dann natürlich Merchandise kaufen. Mhm. Also konntest du irgendwelche Tiere kaufen oder so von den Maskottchen. Und natürlich gab es eine ganz große Mensa, also dass nicht alle Athleten da, alle Trainer, Betreuer, die dann dort essen können, morgens, mittags, abends natürlich. Und dann gibt es auch Shuttles zum Training und auch zu den Wettkämpfen.
Ihr Lieben, an dieser Stelle unterbreche ich das Gespräch kurz, um euch mitzuteilen, dass diese Folge von LinkedIn unterstützt wird. Diejenigen, die mich kennen, wissen, dass mir die Zusammenarbeit mit anderen Unternehmen, die an Afrikaners Vision glauben, sehr wichtig ist. Denn so bauen wir aktiv Brücken. Ich bin selbst sehr aktiv auf LinkedIn und habe bereits lange vor Gründung Afrikaners durch die Nutzung von LinkedIn mein Netzwerk signifikant aufgebaut und erweitert. Falls ihr noch keinen Account habt, empfehle ich euch aus erster Hand einen anzulegen. Egal in welcher beruflichen Phase ihr seid, ob noch im Studium, im Jobwechsel oder auf der Suche nach spannenden Meinungsbildern, dort werdet ihr fündig. Folgt Afrikaner dort und helft uns dabei, Inhalte wie die aus dem Podcast noch weiter zu verbreiten. Alle Infos findet ihr dazu in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Okay, also es ist wie so eine kleine Ministadt, die dann da für euch bereitgestellt wird.
Ja, so ein kleines Dörfchen auf jeden Fall.
Okay, das heißt, das sind dann nicht nur alle Leichtathleten, sondern wirklich alle, die teilnehmen bei den Olympischen Spielen. Mhm. Okay.
Ja, alle, die irgendwie teilnehmen. Es gibt vielleicht die Gala größten Stars, die wohnen vielleicht nicht im Olympischen Dorf, wie Usain Bolt damals.
Okay.
Habe ich mal gehört, aber sonst eigentlich alle, ja.
Okay, spannend. Und ihr habt dann, ja, also wie ist es abgegrenzt? Das heißt, ihr habt dann sicherlich irgendwie Grenzen so dieser Stadt, dieses kleinen Mini-Dörfchens und müsst dann da irgendwie euch einscannen, wenn ihr in die kleine Ministadt reinkommt? Oder wie ist das?
Ja, genau. Es gibt Akkreditierungen. Man muss vorher, wenn man noch zu Hause ist, ein Passbild schicken an den DEV bei uns, also den Verband. Und dann bekommt man schlussendlich Akkreditierung. Die hat man immer mindestens dabei, wenn man unterwegs ist, um dann essen zu können oder es einfach mal raus zu können, mit dem Bus zu fahren. Und so kannst du wirklich sagen, okay, ich bin Athlet oder ich bin Betreuer, je nachdem, um dann einfach in einem hübschen Dorf zu wohnen.
Okay, spannend. Und ja, du hast ja sicherlich sehr, sehr viele Erfahrungen gesammelt in Richtung, was so möglich ist, ne, im Sport, in der Leichtathletik. Und was sind so Grenzen vielleicht auch, wo du gemerkt hast, okay, bis hierhin und nicht weiter, vielleicht physische Grenzen, vielleicht auch psychische Grenzen. Was waren da so Herausforderungen, die du gesehen hast oder erfahren hast für dich selbst?
Ja, also ich habe ja schon seit 6 Jahren immer wieder Probleme mit Achillessehnen. Das ist eine physische Grenze. Da habe ich mir einmal die Achillessehne angerissen, also nicht gerissen, sondern angerissen.
Ui.
Und ich hatte Reha gebraucht und konnte leider nicht an der WM teilnehmen, obwohl ich mich ja kurz davor qualifiziert habe. Das war echt ein bisschen schade, aber ich kam dann wieder ganz gut zurück. Aber trotzdem war das sehr, sehr ärgerlich. Natürlich, die Corona-Zeit war ja auch sowas. Es wurde verschoben, die Olympischen Spiele wurden auf ein Jahr verschoben und für uns war das aber auch mental auch sehr, sehr schwer, dann wirklich die Motivation zu bewahren, zu sagen, okay, ich war gut drauf in dem Jahr vielleicht. Was bei mir jetzt nicht unbedingt so war, aber für andere, die wirklich sehr gut drauf waren, 2020, dann noch auf erstmal ein weiteres zu warten und dann endlich an dem sehr, sehr wichtigsten Wettkampf, den es eigentlich gibt, dann teilnehmen zu können. Das war auch sowas, was wirklich mental einen schon ein bisschen müde gemacht hat, sagen wir mal so.
Ja.
Und dann ist natürlich die Grenze Doping. Also es darf auch nicht gedopt werden, es sollte nicht gedopt werden und das ist natürlich eine Grenze, die nicht überschritten werden darf. Das sind solche Sachen natürlich, die einfach sehr, sehr wichtig sind.
Ja, das ist schon krass. Also gerade wenn du jetzt Corona erwähnst, das ist ja nochmal eine ganz andere Perspektive, weil also ich spreche jetzt nicht tagtäglich mit einer Athletin oder einem Athleten oder einem Sportler. Erst recht kein Profisportler oder Sportlerin. Dementsprechend merke ich auch gerade für mich, dass ich diese Perspektive gar nicht habe. Ne? Also wie das für jemanden sein muss, der ja auch eine gewisse biologische Grenze hat. Ne? Also weil du wirst ja auch älter.
Ja.
Ne? Das heißt, du wirst nicht immer so fit bleiben.
Ja.
Und du musst einfach warten, weil deine Arbeit, die meiste Zeit deines Lebens benutzt du ja deinen Körper. Dein Körper ist ja dein Produkt am Ende des Tages. Und wenn du dieses Produkt nicht benutzen kannst, was dein Körper ist, dann ist so die Frage, was machst du dann, ne? Also was machst du dann mit diesem Produkt?
Ja.
Das ist ja auch total interessant.
Ja, das stimmt. Mit dem Produkt kann man nicht sagen. Ja, es ist wirklich so. Vor allem mit dem Produkt, also wir sind ja so abhängig von unserem Produkt, wie du sagst, von unserem Körper, dass wir, wenn wir einfach ein Jahr einfach schlecht drauf, kann es wirklich sein, dass wir einfach unsere Förderung verlieren, unsere Sponsoren. Ich bin eine Sportsoldatin, habe ich ja auch ganz kurz erwähnt. Wenn wir vielleicht ein Jahr oder vielleicht 2 Jahre schlecht drauf sind, aufgrund von Verletzungen oder wenn irgendwie, es kann ja wirklich sein, dass du familiäre Probleme hast, von dir einfach nichts wissen.
Yeah.
Also es gibt so viele Sachen, Faktoren, die dich einfach beeinflussen können. Dann kann es einfach sein, dass du aus dem Kader fliegst und somit auch aus der Bundeswehr. Viele sind auch bei der Polizei. Und wir werden immer ein Jahr verlängert. Und es kann halt wirklich sein, wenn du rausfliegst, dann hast du diese Förderung einfach nicht mehr und kannst einfach nicht mehr das ausüben, wofür du eigentlich jahrelang trainiert hast. Du musst dann arbeiten gehen, du kannst nicht mehr so oft trainieren, bist vielleicht auch körperlich auch anderweitig belastet durch die Arbeit vielleicht, je nachdem, was du da noch machst. Und das ist einfach sehr, sehr schwer. Und dann hat man auch schon diesen Druck. Und ja, das hat man eigentlich jedes Jahr. Aber man wächst dann rein und man versucht immer das Beste zu geben, aber manchmal kann man es aber nicht beeinflussen.
Ja, und du hast ja nach der Corona-Zeit wieder weitergemacht natürlich, ne? Also bis jetzt so. Wie hast du dich denn da rausgeholt, sag ich mal, aus diesem Loch, in dem man natürlich fallen kann, wenn man dann unbestimmte Zeit lang nicht weiß, was passiert und wie man dann selber nochmal wieder zum Einsatz kommt?
Ich muss sagen, ich war schon sehr optimistisch. Ich habe mir schon gedacht oder auch ganz fest erhofft, dass ein Jahr später die Olympischen Spiele wirklich stattfinden, weil das ist ja Kostenfaktor und das ist ja Wahnsinn, für so eine Olympische, wie viel sowas kostet. Ich muss auch sagen, ich war ja nach meiner Verletzung, das war 2019, wäre ja ein Jahr drauf die Olympischen Spiele gewesen und ich war aber noch nicht ganz fit. Ich musste ja Reha machen. Ich konnte es nicht so trainieren, wie ich gewollt hätte. Deswegen war es für mich gar nicht so schlimm, dass sich das auf ein Jahr dann später gezogen hat. Für andere sicherlich schon.
Ja.
Aber für mich persönlich war das, glaube ich, ganz, ganz gut.
Mhm. Ach, das ist dir nochmal gelegen gekommen. Konntest du dich wirklich auf 100% Genesung fokussieren, ne?
Ja, total, ja. Und 2020 habe ich auch allgemein keine Wettkämpfe gemacht, weil ich ja wirklich, seitdem ich 17 bin, eigentlich jedes Jahr Wettkämpfe gemacht habe. Hm. Und für mich war es auch mal eine kleine Erholungsphase, Erholungsjahr, dass ich gesagt habe, ich trainiere einfach nur, es gibt keinen Leistungsdruck. Ich fliege höchstwahrscheinlich, ich fliege auch nicht aus dem Kader raus. Und ja, man konnte sich dann wieder auf das nächste Jahr freuen. Und ein Jahr drauf war ja wirklich sehr, sehr wichtig.
Ja, spannend. Was würdest du sagen, worauf muss man so achten? Auch für sich selber, sowohl physisch als auch psychisch, wenn man ja so in deine Fußstapfen treten möchte oder grundsätzlich einfach total Lust hat, ja, sich in Leichtathletik professionell aufzustellen. Worauf muss man da achten?
Das hört sich doof an, aber ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man Spaß dran hat. Mhm. Also dich dann zu zwingen, 5-mal in der Woche ins Training zu gehen und eigentlich und du hast gar keine Motivation und hast gar keine Hoffnung, dass was wird, dann kannst du es ja komplett vergessen.
Mhm.
Dann natürlich regelmäßiges Training. Die Trainingsgruppe soll cool sein, mit denen du trainierst. Es soll Spaß machen, mit denen zu trainieren und es soll dich gegenseitig pushen. Manchmal ist es auch angenehmer, mit jemandem einfach so einen kleinen Wettkampf zu machen. Wer springt höher oder wer ist schneller?
Mhm.
Das fördert dich dann auch. Und auch so ein bisschen die Gruppendynamik, das ist auch ganz cool.
Mhm.
Aber was auch wichtig ist, dass du ein zweites Standbein hast. Also es gibt viele Sportler und Sportlerinnen, die vielleicht nur Sport machen, die sagen, okay, ich bin bei der Bundeswehr, passt, reicht, ich bekomme mein Geld. Aber was ist, wenn du dich verletzt oder wenn da wirklich was kommt? Wie gesagt, es gibt viele Faktoren, die dann es auslösen, dass du vielleicht auch nicht im Kader bleibst.
Mhm.
Es ist einfach gut, was anderes noch zu machen. Entweder eine Ausbildung, manchmal ist es sehr schwer, weil man oft ja bis zum Abend oder so arbeitet.
Mhm.
Aber ein Studium geht ja auch oftmals, aber eine Ausbildung ist auch möglich. Habe ich ja auch gemacht. Ich bin auch Erzieherin. Und das habe ich alles während dem Sport gemacht.
Mhm. Okay, okay. Ja, super schöner Übergang auch zu den anderen Dingen, die du so tust. Es ist wirklich sehr, sehr schön, wie du diese Parallelen auch gefahren bist. Also zum einen deine Leidenschaft natürlich mit der Leichtathletik und dann aber auch bist du Erzieherin, du bist Soldatin. Vielleicht gehen wir erstmal zu dem naheliegenderen Bereich, also der Soldatin, die du auch bist. Was genau hat das damit auf sich? Warum bist du auch Soldatin? Hol uns da doch mal ab.
Also wir Athleten haben die Möglichkeit, immer zur Polizei zu gehen. Das wäre auch klassisch eine Ausbildung, die, glaube ich, 4 Jahre geht.
Mhm.
Das ist eine super gute Gelegenheit. Danach hast du die Ausbildung gemacht und du kannst ganz normal als Polizist arbeiten nach deiner sportlichen Karriere. Aber weil ich mich überhaupt nicht als Polizistin sehe, habe ich gesagt, so, nee, das wäre nichts für mich.
Mhm.
Deswegen habe ich bei der Bundeswehr angefangen. Ich glaube 2013 direkt nach meiner Ausbildung. Und gleichzeitig habe ich dann auch meine Schule weitergemacht, was parallel auch gut funktioniert hat.
Also das heißt, nur mal zum Verständnis, das heißt, du machst zum einen Leichtathletik, auch auf professioneller Ebene. Und nebenbei machst du aber auch die Ausbildung und du gehst weiter zur Schule.
Ich habe erstmal die Ausbildung beendet.
Mhm.
Direkt danach bin ich zur Bundeswehr gegangen, also ein paar Monate danach. Und habe dann auch gleichzeitig meine weiterführende Schule gemacht, also mein Fachabi.
Ah, ja.
Die ging dann auch 3 Jahre, weil sich das gezogen hat. Also ich habe gleichzeitig, ich war gleichzeitig bei der Bundeswehr, aber dann auch in der Schule.
Mhm.
Und ich bin jetzt nach wie vor bei der Bundeswehr und studiere.
Mhm.
Also ich muss immer irgendwas nebenher machen. Leider geht die Stunde recht lang. Mhm. Aber die Grundausbildung ging damals 6 Wochen. Und dann ab da bist du eigentlich Soldat auf Zeit.
Mhm.
Und du wirst dann jedes Jahr weiter verlängert, solange du noch im Kader bist.
Okay, Soldat auf Zeit. Also was genau heißt das und was machst du dann?
Das ist eigentlich für mich persönlich ganz entspannt. Ich bin in Todtnau stationiert, das ist im Schwarzwald. Mhm. Und wir müssen einmal im Jahr hin. Das ist von Stuttgart vielleicht mal 2-2,5 Stunden.
Mhm.
Und da wird so ein bisschen werden bürokratische Dinge gemacht, unterschrieben. Wir dürfen ab und zu auch mal Schießübungen machen, um es ein bisschen wieder aufzufrischen.
Mhm.
Es sind so viele kleine Dinge. Und dann müssen wir noch einen Plan machen, was sind so Kleinigkeiten.
Mhm.
Und dann 2-mal im Jahr haben wir dann einen Lehrgang. Oftmals entweder einen sportlichen Lehrgang, Trainer-BW, wie du Soldaten unterrichtest.
Mhm.
Oder du einen militärischen Lehrgang, wie du zum Beispiel mit Waffen arbeitest. Du darfst schießen, du hast aber auch ganz, ganz viel Unterricht und unterrichtest dann auch.
Okay. Und die nächsten Schritte danach, das heißt, man macht das ja dann, um sich dann wieder zu spezialisieren, oder? Also du kannst dann nachher ja sagen, beispielsweise, ich gehe dann in Richtung Militär oder ich wäre dann mehr in der Bürokratie tätig oder wie ist das dann?
Bei der Bundeswehr als Athlet hat man auch die Möglichkeit, dann wirklich bei der Bundeswehr zu bleiben als richtiger Soldat, aus Anführungszeichen. Wir werden nicht so gemocht von den richtigen Soldaten.
Okay.
Oder man unterrichtet auch. So wie was man gelernt hat in einem Lehrgang, dürfen wir dann auch richtige Soldaten dann auch unterrichten.
Mhm.
Im Sportbereich, sportlichen Bereich, genau. Aber okay. Das wäre jetzt auch nichts für mich, weil ich gerne lieber Kinder unterrichte anstatt Soldaten.
Verstehe. Das heißt, da kommen wir zu der anderen Tätigkeit.
Gute Übergänge, oder?
Total. Also, mir gefällt das sehr. Also in Richtung Erziehung. Das heißt, deine andere Leidenschaft ist, mit Kindern zusammenzuarbeiten. Woher kommt das denn überhaupt erstmal?
Ich glaube, es kommt auch teilweise von meiner Tante, sie ist selber Erzieherin. Ich habe das eigentlich ganz gerne gemacht. Ich habe insgesamt 5 Geschwister. Ich bin die älteste von allen. Es sind 3 Halbgeschwister dabei. Der jüngste ist mittlerweile 14. Und ich glaube, vielleicht kommt es auch davon. Also ich bin ja wirklich mit 33 um einiges älter als er. Ich bin, glaube ich, 19 gewesen, als er geboren wurde. Genau, und ich glaube, es kommt halt auch davon. Also ich liebe Kinder und ich arbeite sehr gerne mit denen. Und ja. Das ist, glaube ich, so auch das Hauptding.
Verstehe. Okay. Ja, dann hat man so eine Vorbildfunktion auch, ne? Und auch so eine erzieherische Funktion tatsächlich auch gegenüber seinen eigenen Geschwistern.
Ja, ich hoffe.
Ja, doch. Ich glaube, das ist echt so eine automatische, natürliche Sache, die sich entwickelt. Also ich kenne das von mir auch und meinen jüngsten Geschwistern.
Wie viele Geschwister hast du?
Ich habe insgesamt 9.
Oh,
und habe auch.
Okay.
Ja. Ich kenne das also sehr gut und habe das ja selbst auch erlebt. Ne? Ich bin ja zum Beispiel nicht die Älteste wie bei dir. Das heißt, ich habe ja auch Ältere gehabt, die mich ja mitgenommen haben, an die Hand genommen haben, mich belehrt haben und so weiter. Das passiert halt einfach auch, weil ich meine, bei so vielen Kindern ist das ja oft auch nicht so, dass die Eltern einen guten Überblick haben. Also das heißt, auf alle gleichmäßig oder so 100% eingehen können so und schon darauf angewiesen sind, dass man sich so ein bisschen selber mitnimmt, ne? Und die Älteren insbesondere einem da ein bisschen was abnehmen. Von daher, ja, verstehe ich, sehe ich total. Okay, das heißt, du hast da für dich aus dem Hause heraus eine Tätigkeit im Prinzip erweitert.
Ja, genau.
Machst du das jetzt auch? Also du bist jetzt gerade Erzieherin?
Nee, ich bin momentan Studentin. Also ich bin noch im Master. Und nächstes Jahr werde ich höchstwahrscheinlich im Referendariat dann starten. Und ja, dann geht es dann richtig los. Ein paar Praktika habe ich dann auch gemacht. Aber es kann man das nicht vergleichen. Ein Praktikum ging zum Beispiel jetzt gerade mal 6 Wochen für mich wegen Corona. Normalerweise wäre es ein ganzes Semester gewesen, aber aufgrund von Corona ging es nur 6 Wochen und ziemlich verkürzt. Deswegen, ich glaube, es ist eine richtige Herausforderung, wenn wir erst im Referendariat dann kommen. Freue ich mich, aber habe auch ein bisschen Angst, Respekt davor. Aber es gehört ja dazu.
Ja. Du hast ja auch in unserem Vorgespräch davon erzählt, dass du ja schon wahrscheinlich die Praktika-Erfahrungen gesammelt hast, ne? Und mit Kindern in Verbindung getreten bist und die da ja auch eine ganz besondere, also da du eine ganz besondere Wirkung auf diese Kinder hattest. Magst du uns da nochmal erzählen, wie das war? Das fand ich auch sehr, sehr schön, wie du das erzählt hast.
Ja, genau. Da hatte ich zum allerersten Mal mit den Kindern Unterricht sozusagen. Aber es war kein Praktikum, sondern es war so außerhalb. Und die haben mich zum allerersten Mal gesehen. Es war im Sportunterricht und die erste Frage war von einem Kind, wo ich herkomme. Ich so, wieso fragst du mich das? Und dann habe ich es natürlich gesagt. Ja, mein Vater kommt aus Frankreich und meine Mama ist Deutsche. Und die meinten so, was? Ich dachte, du kommst aus England oder aus Amerika. Ich so, okay. Ich war auch danach sehr überrascht, weil man kennt es ja oftmals. Und die Kinder sagen sofort, ich dachte, du kommst aus Afrika. Als wäre das so ein Land, kein Kontinent. Was ist so Afrika? Schon einfach so ein Ländchen, so ein kleines, ne? Und alle schwarze Personen kommen aus Afrika. Nee, das war da gar nicht so. Da habe ich auch gemerkt, okay, die sind noch ein bisschen offener, aber auch sehr interessiert, woher man selbst kommt. Und haben sich auch sehr damit beschäftigt. Oder am nächsten Tag oder 2 Tage später kam ein Kind aus Ghana, hat er mir auch extra gesagt. Ich so, gut, ich habe mich gar nicht danach gefragt, aber es ist sofort gesagt. Kam dann zu mir angelaufen und streckt dann seinen Arm an meinem Arm und sagt, wir haben unterschiedliche Hautfarben, du bist heller irgendwie, das hat er gesagt, ich so, ja, ohne irgendwas zu sagen. Und ich fand es immer ganz interessant, dass er sich damit beschäftigt hat. Mhm. Und ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das gleich so polarisiert ist, übertrieben ist, aber dass die Kinder sich damit so beschäftigen und sich dafür interessieren.
Mhm. Meintest du das dann vorhin, dass die Dinge auch unter anderem in Bezug auf Schule und so weiter anders sind im Vergleich zu deiner eigenen Erfahrung? Ne, weil du hast ja, also ja. Ich meine, ich kenne das zum Beispiel auch nicht so, ne? Und ich finde das interessant auch, dass sie gesagt haben, Amerika oder England.
Ja.
Das so. Also ja, man merkt schon auch, dass da die Dichte an schwarzen Menschen, sage ich mal, anders oder ja, höher ist als in Deutschland beispielsweise. Ne? Gut, ja, Deutschland ist auch, na gut, im Vergleich zu Frankreich jetzt nicht so viel größer, aber im Vergleich zu UK beispielsweise schon. Aber natürlich auch im Vergleich zu Amerika sehr viel kleiner. Medientechnisch sieht man natürlich auch sehr viel mehr aus diesen Ländern, dass schwarze Menschen existieren im Vergleich zu Deutschland.
Ja, genau. Also ich kann mir auch vorstellen, dass sie auch viel von ihren Eltern mitbekommen. Social Media ist da auch so ein ganz, ganz großes Thema. Früher gab es vor 20 Jahren nicht, als ich da mit 11, 10 Jahren da in der Schule war.
Richtig.
Und ich sehe das selbst in meinem Feed. Wie oft sehe ich dann schwarze Personen? Und das interessiert mich sehr. Ich höre da die ganze Zeit zu und wir auch sehr viel erfahren, was sie erzählen, ihre Erfahrungen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Kinder es auch mitnehmen. Bewusst, unbewusst, das weiß ich natürlich nicht. Und die Eltern geben es dann auch mit. Und das finde ich auch sehr wichtig. Mhm. Und wie würdest du es sagen?
Ja, ich stimme da total zu. Also ich bin ja so ein Medienmensch auch, weil ich bin mit einem Fernseher aufgewachsen, auch wenn ich die letzten, keine Ahnung, 8 Jahre keinen Fernseher mehr geschaut habe. Aber ich habe auf jeden Fall sehr viel durch die Medien vermittelt bekommen. Also was so an schwarzen Menschen insbesondere möglich, sichtbar, wichtig, machbar, wie auch immer ist. Und das kam meistens aus Amerika, also hauptsächlich aus Amerika oder natürlich Afrika, aber da sehr kulturbedingt, weil meine Eltern sehr viele so lokale, also kongolesisch-lokale Theaterstücke sich angeschaut haben. Also so, wir haben das immer Theaterstücke genannt, das waren aber so Comedy-Shows einfach.
Theaterstück.
Okay. Ja, also ja, Theatre hat man einfach gesagt, ne? So und in den Kassetten damals. Und das waren dann so Dinge, die wir mitgegeben bekommen haben oder die uns regelmäßig geschickt worden sind von zu Hause, also vom Kongo aus. Und aber abgesehen davon war alles, was mit Schwarzen zu tun hatte. Wenn es deutschsprachig war, war es entweder wir müssen spenden, weil arme schwarze Kinder irgendwo in Afrika verhungern oder ne, hier, keine Ahnung, Brot für die Welt und sonst welche Organisationen. Oder es waren irgendwelche Sitcoms aus Amerika, ne, die dann irgendwie, keine Ahnung, Bill Cosby Show oder
Prince von Bel-Air.
Genau, so solche Sachen. Das waren so die einzigen Referenzen, die ich hatte. Also wenn es wirklich um ganz normalen Alltag ging, irgendwie ein Lehrer, der Deutsch spricht oder Polizist ist oder was weiß ich, in irgendeiner Serie da mitspielt, dann habe ich keine schwarzen Leute gesehen. Also nie. Mhm. Deswegen finde ich das auch total spannend, ne, dass die Kinder dann da gemeint haben, hey, du kommst aus Amerika und so, weil ich denke, ja, das hätte ich wahrscheinlich gefragt.
Das ist echt so, das stimmt. Ja, aber es ist wirklich so, leider verbindet man oftmals in den Medien, sobald man irgendwie das im Fernsehen sieht, Afrika so als armes Land, man braucht Hilfe, muss dort anrufen. Das war früher, glaube ich, noch schon extremer, ist mittlerweile vielleicht nicht mehr unbedingt so. Aber wenn du im Fernsehen auch schwarze Personen siehst, dann kommt das Thema Rassismus ganz oft. Mhm. Oder Kultur. Das wird dann sehr, sehr automatisiert. Aber genau, Integration. Aber es ist nicht wie zum Beispiel, der Mann ist Lehrer, solche Sachen zum Beispiel. Oder irgendwas, was komplett normales Alltag oder so. Das wird gar nicht so wirklich verzeichnet, sondern wirklich dann hauptsächlich diese Themen. Mhm. Und das merke ich immer wieder, weil ich bin da schon sehr sensibilisiert. Du warst sicherlich auch. Mhm. Du achtest dann wahrscheinlich schon ein bisschen mehr drauf, als jetzt zum Beispiel, ja, keine Ahnung, dein Nachbar oder so. Mhm. Das hat sich gebessert, aber ist leider noch nicht so, wie es eigentlich sein sollte.
Mhm. Woran merkst du, dass es Veränderungen gibt, ganz konkret?
Ich merke es zum Beispiel jetzt, wie gesagt, auf Social Media, dass das wirklich thematisiert wird. ja, zum Beispiel an den Kindern auch, dass das mal angesprochen wird. Das sind so Kleinigkeiten, so im Alltag auch. Mm. Ja, das sind solche Kleinigkeiten wie zum Beispiel, also ich bin da, wie gesagt, sehr sensibilisiert und sehe da zum Beispiel ein Bild mit asiatischen Frauen, die die Nägel machen für weiße Menschen. Da denke ich so, hä, warum? Das sind so diese Klischees, die immer wieder bedient werden und die ich einfach scheiße finde. Warum denn auch? Warum nicht umgekehrt oder warum nicht gemischt oder solche Kleinigkeiten, die dann immer wieder zu sehen sind und dann denke ich so, nee, das ist doch nicht der Alltag.
Du hast ja auch gesagt, dass du dich da auch mal zu geäußert hast, ne? Und du bist ja jetzt auch eine, ja, bekannte Persönlichkeit als Sportlerin auch für Deutschland unterwegs und so, ne? Gerade so auf Olympischen Spielen und so weiter. Das heißt, du hast ja dann ja auch irgendwann mal dich dazu geäußert in Richtung, ja, Rassismus oder wie auch immer, unterschiedliche Hautfarben, Hauttypen, wie man darauf wirkt. Kannst du uns da vielleicht nochmal abholen und auch wie die Reaktionen waren insbesondere, ne? Weil das finde ich auch immer sehr interessant. Und gerade weil ich bin ja jetzt nicht irgendwie, ich habe ja jetzt vor kurzem mit dem Podcast gestartet und bin damit halt an die Öffentlichkeit, ne? Und für mich war das so gar nicht, es war für mich gar kein Thema, so Öffentlichkeit und irgendwie mit fremden Menschen da zu tun haben, sage ich mal, die sich irgendwie meine Inhalte angucken oder so. Und dann habe ich gemerkt, dass, ja, hier und da habe ich mich dann natürlich geäußert, weil das jetzt meine Herzensangelegenheit ist, mit der ich nach draußen gehe, dass Menschen natürlich auch reagieren, ne, auf Inhalte, die in der Öffentlichkeit geteilt werden von dir. Logisch. Aber die Art und Weise, also wie sich mitgeteilt wird, wie kommentiert wird, da muss ich sagen, da war ich nicht drauf vorbereitet, ne? Beziehungsweise ich habe schon auch gehört hier und da, naja, du gehst jetzt an die Öffentlichkeit, ne, musst du schon wissen, dass nicht jeder dir zustimmen wird mit deiner Positionierung oder die Dinge so sieht wie du. Und dementsprechend, klar, habe ich schon erwartet, dass da jetzt nicht jeder zustimmt. Aber die Art und Weise dieses Nicht-Zustimmens, das hat mich hier und da doch schockiert. Ich weiß nicht, wie es für dich war.
Also ich kann mich gerade nur an eine Situation erinnern. Da hatte ich eine Werbung gemacht. Mhm. Da ging es auch um Vielfalt, unterschiedliche Kulturen, Essen. Und das Video ist mega schön, weil ich kann es auch gerne mal schicken.
Ja,
yeah, gerne. 2020. Und dann gab es auch Kommentare, die mich auch schon mal teilweise schockiert haben. Wie zum Beispiel, ich habe mal so einen Screenshot gemacht.
Yeah.
Soll ich dir mal einfach mal zwei Kommentare mal vorlesen?
Ja, yeah, gerne.
Zum Beispiel, keine Ausländer mehr in der Werbung. Oder ist einfach in jedem eurer neuen Werbevideos ein N-Wort oder ein K-Nacke. Bei euch einkaufen heißt es Multikulti einzukaufen, nicht mit mir, also solche Sachen. Da denkst du so, pff.
Was?
Also mich hat es am Anfang, es ist wirklich schon länger her, so 2020, aber es ist völlig egal.
Also immer noch länger aktuell. Her? Also dafür, dass Corona eigentlich
ja,
nicht das, zählt?
Ja.
So.
Ja.
Also, sorry.
Das stimmt.
Wow.
Ja, das hat mich echt geschockt, weil das ein super schönes Video ist. Da geht es wirklich um, weil ich gesagt habe, Vielfalt und wie toll es einfach ist, mit verschiedenen Menschen aus verschiedenen Kulturen, Ethien und so zu leben. Und das Essen, das ist so, ja, solche Sachen. Da kamen jetzt viele dieser Kommentare, die, glaube ich, auch viele gelöscht wurden. Aber das habe ich jetzt auch noch irgendwie gefunden, diese zwei Kommentare. Und dachte mir am Anfang auch so, okay, gut, hart. Und ich habe mir auch gehofft, dass da ein paar Kommentare gelöscht werden. Aber ich habe immer wieder welche gefunden. Letztlich hat mich das auch wahnsinnig verletzt.
Yeah.
Ich habe gedacht, okay, ich darf das jetzt nicht persönlich nehmen. Aber trotzdem macht man das natürlich, weil ich ja in einem Video zu sehen war.
Yeah.
Und sie nicht nur mich ansprechen, sondern alle, die eine andere Ethnie haben, andere Kultur und so.
Mm.
Und da denke ich mir so, ich war als Kind schon betroffen, ich habe auf Rassismus erfahren. Jetzt geht es mir mittlerweile besser. Andere bekommen es jeden Tag mit.
Mm.
Und das ist schon wahnsinnig weh, sowas zu erleben.
Ja. Wow. Ja. Also das hätte ich echt niemals erwartet. Ich meine, Gott, ich bin sprachlos. Ich bin wirklich sprachlos, weil also es ist ja noch nicht mal so, dass du provokativ warst und angeeckt hast, bewusst. Ne? Es gibt ja super viele Menschen da draußen, die das gerne tun, ne? Und auch sehr gerne herausfordern und sagen, ey, ja, dafür bin ich hier, come at me, so. Aber du...
Aber selbst wenn du es machst, das geht nicht.
Genau, also so natürlich, da gibt es erst recht nicht. Aber ich denke mir halt, was ist das für ein Kontrast, ne? Also jemand, der schon sagt, ja komm, lass uns diskutieren oder nicht nur diskutieren, sondern auch uns gegeneinander ankeifen im Vergleich zu jemand, der einfach nur Vielfalt lobt und ne, sagt, wie schön das ist, was da für Benefits entstehen. Und dann solche Kommentare. Ich meine, ich will ja gar nicht wissen, was bei denen abgeht, die bewusst anecken, um Leute irgendwie wachzurütteln und zu sagen, es ist so. Es gibt Menschen, die nicht weiß sind oder nicht ne, irgendwie so der Mehrheitsgesellschaft entsprechen und trotzdem auch hier mitmischen, mitgestalten und teilnehmen und alle gemeinsam nach vorne bringen. Also das ist wirklich schockierend. Also ich, das ist wirklich schlimm. Weil also bei mir ist es so gewesen, ich habe da ja hier und da Artikel geschrieben für die Aufklärung und das Verständnis für schwarze Expertise und dass diese normalisiert und sichtbar gemacht wird. Und dann, ja, hast du, ich habe da jetzt gerade keine Kommentare parat, aber das geht in die ähnliche Richtung, ne? Also da hast du Leute von, ja, wie jetzt, warum müsst ihr jetzt hier immer einen auf, bla bla bla, was wollt ihr denn noch haben? Oder sind schwarze Menschen jetzt was Besonderes?
Warum muss man thematisiert werden und so?
Genau, ja, genau. Ja, ja. Also total am Thema vorbei, ne? Also gar nicht. Ja. Das ist so, was mir auffällt. Dieses, du möchtest dich einfach bewusst nicht mit dem beschäftigen, was gesagt wird, sondern entscheidest dich dafür, damit zu hantieren, wie auch immer, also negativ zu hantieren scheinbar, was nicht gesagt wurde. Ne, man muss das ja auch nochmal so festhalten. Ja? In einem Land, in dem wir häufig über Fakten sprechen, über das, was gesagt wird, ne, werden konkrete Aussagen getroffen und dann werden sie gerne auseinandergenommen von denjenigen, die sagen, ja, Fakten und so weiter und so fort. Also das ist so voll paradox. Und ja, das zeigt einfach auch da, klar, es ist ein sensibles Thema. Wir werden ja auch mit unserer Essenz als Menschen konfrontiert in der Hinsicht, ne? Wenn es um das Thema Rassismus geht, geht es darum, dass ein Mensch einem anderen Selbstwert oder Wert abspricht. Und es ist in dem Kontext des Aussehens festgehalten. Das heißt, jemand, der in dem Fall weiß ist oder sehr hellhäutig, sich gegen einen Menschen ausspricht, der dunkelhäutig ist. Und das ist so die Basis, ne? Und das dann auf sich zu übertragen, tut halt was mit dem eigenen Selbstbild natürlich. Ne? Und das verstehe ich total, dass man da allergisch drauf reagiert und sagt, wie? So als erste Reaktion. Ne? Kann doch gar nicht sein. Ich bin kein böser Mensch, ich bin kein schlechter Mensch, ich sehe niemanden schlecht oder schlechter an. Bis man dann ne, sich ein bisschen näher damit befasst und versteht, es geht nicht um dich persönlich, es geht um das System, was dein Aussehen sich ja auch zunutze gemacht hat, ne? So, und du bist dann am Ende als der da rausgekommen, der halt einen Benefit davon zieht. Auch wenn du das nicht selber so gestaltet hast vor 100 oder was weiß ich, wie vielen 100 Jahren. Aber ne, diesen Prozess einfach im Kopf mal durchzugehen, um dann irgendwie da rauszukommen und zu sagen, okay, gut, ich verstehe. Du hast jetzt nicht gesagt, ich, Peter, so und so, sondern, ne? Oder wie auch immer. Also es ist voll krass, dass man sich dem so entzieht. Das finde ich voll schade. Mhm. Ja.
Ja, das ist dem so drin verwurzelt. Ich glaube, es geht aber noch viele, viele Jahre, bis es dann, ja, bis es wieder anders aussieht. Es geht einfach noch eine Weile.
Ja.
Und ich finde es auch sehr wichtig, dass man schon im frühen Alter, in der Kindheit schon damit anfängt, dass Erzieher vielleicht schon darüber reden, so anhand von Bilderbüchern. Es gibt so viele Möglichkeiten. Mm. Und auch in der Grundschule und in der weiterführenden Schule, dass man darüber spricht und einfach mal alle anspricht und nicht nur eine Person, sondern wirklich alle mit einem ins Boot nimmt und darüber redet. Ich glaube, es würde einfach jedem gut tun.
Ja, total. Allein dieser Prozess, ne, der Selbsterkennung auch, also für einen selber als Menschen, egal wie man aussieht, einfach mal diesen Prozess zu durchlaufen und zu realisieren, worum geht es hier am Ende und wie kann ich da ja auch mitwirken, ne? Weil es ist ja nicht so, dass man dann als weißer Mensch beispielsweise handlungsunfähig ist, ne? Oder sich irgendwie in die Ecke stellen muss, um dann traurig sein oder sich schuldig fühlen, sondern es geht ja weiter. Ne? Es gibt ja Möglichkeiten, es gibt ja Optionen des Handelns, die das Ganze irgendwie besser machen für einen selbst und für alle anderen. Und ich, so wie du sagst, ne, es ist so wichtig, dass man das in frühem Alter anfängt zu bearbeiten, damit man da hinkommt und sich nicht so verschließt dieser Thematik gegenüber. Und deswegen finde ich deine Arbeit total gut, dass du sagst, hey, ich gehe in die Erziehung und allein durch mein Wesen, was man ja mit diesen jungen, kleinen Wesen gemerkt hat, machst du ja einen Unterschied. Also schaffst du ja irgendwie Gesprächsstoff, auch bei den Kleinen, und kannst dann sofort darauf eingehen. Es ist total schön.
Was mich auch so schockiert hat in der Schule, ich glaube, es war sogar das gleiche Kind aus Ghana, was mich auch angesprochen hat, es war, glaube ich, eine oder zwei Wochen davor, habe ich mal zugesehen, wie da unterrichtet wird, damit ich mal gucken kann, okay, wie wird das alles aufgebaut und sowas. Und eines der Kinder, das war, nachdem sie sich umgezogen haben, hat einfach den Jungen einfach beschimpft mit dem N-Wort. Und ich glaube, es war in der vierten Klasse. Mhm. Und ich glaube, das Kind weiß auch noch gar nicht, was es bedeutet, hat aber das mit einer schwarzen Person verbunden. Mhm. Und das ist okay, ich weiß nicht warum, aber es wird es wahrscheinlich von einem Erwachsenen oder von einer anderen Person gehört haben.
Krass.
Und für das Kind war das auch so schockierend und hat es natürlich auch weitergegeben. Es wurde der Lehrerin weitergegeben und es hieß, ja, wir werden auch darüber sprechen. Aber ich weiß ja nicht, wie darüber gesprochen wurde, ob darüber gesprochen wurde, das weiß ich alles nicht, weil ich dann auch danach gegangen bin. Aber das ist halt auch schon eher in der vierten Klasse, in der Grundschule auch schon so.
Wow.
Und da muss man ja auch, da muss man mit den Kindern auch sprechen, was das Wort vielleicht auch bedeutet, vielleicht woher das auch kommt, damit sie ja wirklich aufgeklärt werden, von klein auf. Und die wissen auch, ich glaube, wenn sie es auch wissen, was es bedeutet und was es einfach an Schaden anrichtet, dann machen sie das vielleicht auch nicht mehr. Kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja, ja.
Hoffe ich wirklich.
Ja.
Hoffe ich. Ich glaube, sie wissen, sie kennen viele Worte einfach nicht und nehmen das einfach von irgendwelchen auf und sagen das, ohne es wirklich zu wissen.
Mm.
Und ich glaube, deswegen muss man einfach das thematisieren und ansprechen und einfach aufklären. Mm. Aufklären ist einfach sehr, sehr wichtig.
Total, total.
Ja, ich finde es auch mal süß, mein Freund ist weiß und hat mich, gestern war es, glaube ich, hat er mich auch gefragt, da gibt es eigentlich ein Wort für POC, das ist ein deutsches Wort. Und ich dachte mir so, gibt es das? Also schwarze Menschen natürlich, ne?
Mhm.
Aber ich habe mich ja gefragt, was gibt es noch? Ich so, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es auch noch Afrodeutsch, hat sich wirklich dafür interessiert und was es bedeutet und warum man das nicht sagen darf. Und ich finde es völlig okay, wenn man das aber auch anspricht und darüber redet, wenn man das wirklich auch annimmt und auch, ja, annimmt und auch sagt.
Ja.
Das richtige Wort natürlich.
Ja, genau, ne? Dass man da lernen möchte und wirklich.
Ja, genau.
Ja, das finde ich auch, das finde ich super, dass du das ansprichst, weil ich wollte es nämlich gerade sagen, diese Aufklärung ist auch, da ist so dieses Wie total wichtig, gerade weil es so ein sensibles Thema ist, ne? Also in beide Richtungen.
Genau.
Sowohl diejenigen, die aufklären, ob sie jetzt weiß sind oder schwarz, dass sie sensibel sind und dass sie da konstruktiv sind, aber auch diejenigen, die lernen wollen, dass sie halt auch sensibel sind und verstehen, okay, ich möchte jetzt wirklich lernen und das muss ich auch kommunizieren in meiner Körpersprache, in meinem Ton und meiner Wortwahl, damit man einer aufeinander zugeht, ne? Es finde ich auch total schön, wenn weiße Menschen da Fragen stellen und sagen, okay, was kann ich denn sagen? Ne, können wir darüber reden?
Ja, so fängt das auch an.
Genau.
Ja, so fängt es wirklich an, dass man offener wird, sensibilisiert ist und es einfach besser wird auf jeden Fall.
Ja. Ja, schön. Voll toll, dass du da diese Erfahrung teilst. Also ich finde es sehr wichtig, dass man das immer wieder betont, weil man sagt, also ich spreche ja jetzt auch ganz mit ganz vielen Gästen und die erzählen ja auch von ihren Erfahrungen und sind ja in der Regel alle immer sehr positiv gestimmt auf die Tendenzen der Gesellschaft und wie sich alles entwickelt. Und dann hört man, da sagst du, ja, ich war letztens oder vor kurzer Zeit in einer Schule, das ist ja wieder eine ganz andere Generation, die wiederum, also sogar nach Gen Z kommt ja und die sind irgendwie in der vierten Klasse. Und da hörst du schon immer noch jemanden, der sagt, ja hier, N-Wort-Typi. Und du denkst so, wenn du das hörst, oh mein Gott. Mhm. Ich dachte,
ich war so geschockt.
Hier, ja, also wäre ich auch total. Ich mir denke, wie, was machen wir denn die ganze Zeit, ne?
Mhm. Ja. Und ich denke mal schon mal, der ist jetzt in der vierten Klasse, der wird ja, es ist wirklich richtig getroffen.
Mm.
Das hab ich wirklich gesehen und dachte mir so, ich würde dich in den Arm nehmen und mit dir darüber reden. Aber ich habe das Kind zum ersten Mal gesehen und es ist kein Schüler von mir. Und ich habe einfach gehofft, dass das aufgeklärt wird, dass mit beiden Kindern gesprochen wird und vielleicht auch mit der ganzen Klasse. Ich weiß ja nicht, wie die Dynamik in der Klasse ist, keine Ahnung. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig.
Weißt du, woran mich das auch denken lässt, dass zum einen die Herausforderung noch immer besteht, ne? Diese Aufklärung und dass man eben erklären muss, warum gewisse Dinge nicht okay sind und so weiter. Auf der anderen Seite, und wie sie stattdessen gemacht werden natürlich, auf der anderen Seite denke ich auch da an das, was du am Anfang gesagt hast, nämlich diese Sicherheit, diese Confidence, ne, dass die auch von innen aufgebaut werden muss. Also auch da nochmal so ein extra Auge drauf geworfen wird, weil ich weiß, auch von anderen schwarzen Menschen, die gesagt haben, guck mal, ich vertraue gar nicht darauf, dass jetzt irgendwie bald, in Anführungsstrichen, alle weißen Menschen irgendwie wissen, okay, das ist Rassismus und so sagt man dies und jenes nicht. Ja. Sondern ich fokussiere mich eher darauf, meine Kinder so zu erziehen und auch mich selber so zu erziehen, dass ich diesem Wort nichts mehr beimesse. Also nichts Negatives mehr beimesse. Und das Beispiel, was der mir da gesagt hat, war, angenommen, jemand sagt zu dir, du Blaubär, ne? Oder du Kassette. Was auch immer.
Wie kommt auf diese Worte?
Ja, genau, genau, ganz genau. Und das ist es genau. Dieser Effekt soll dabei entstehen, dass man diesem N-Wort im Prinzip diese Macht nimmt, ja, von sich selber aus gesehen. Ja, dass du selber irgendwie sagst, was ist dieses Wort für mich? Egal wie du es machst, ich will jetzt nicht die Methode vorstellen, ja, aber angenommen, du akzeptierst oder nimmst für dich an und reprogrammierst in deinem Kopf, dass das N-Wort nichts Negatives ist und du das irgendwie gleichsetzt mit Blaubeer oder, ne, Kassette, dass jemand dann, der zu dir kommt und dir und dich beleidigt, in Anführungsstrichen, mit du Blaubeer, dass das N-Wort so wenig Impact, ne, negativen Impact auf dich haben wird, wie wenn jemand kommt und sagt, du Blaubär. Ja, also, dass dieser Effekt dann hervorgerufen wird. Und
so süßes Wort.
Ja, genau. Stell dir mal vor, wir würden jetzt alle genau so über das N-Wort denken. So, oh, sehr süß. Ja, ich bin ein N-Wort. Hahaha. So, als Beispiel jetzt, ne? Mhm. Und da dachte ich, wow, das ist doch eigentlich auch eine ziemlich machtvolle Art, darüber nachzudenken, sich diese Macht wieder zurückzuholen, weißt du? Also zu sagen, ich lasse mich davon gar nicht so aus dem Konzept bringen, auch mein vierjähriges Kind nicht, weil ich es schon von vornherein so erzogen habe, dass es mit diesem N-Wort so reagiert, wie wenn ich dazu Blaubeer sage, weißt du? Dass es mich eher auslacht und sagt, was ist denn bei dir schief? So. Genau, okay, genau. Ja, genau. Also das fand ich auch eine sehr interessante Möglichkeit, weil ich glaube, diese Aufklärung wird immer weitergehen. Ne? Da wird es Menschen geben, weiß, schwarz, wie auch immer, die immer weiter und auch mehr Menschen. Und trotzdem zeigt dieses Beispiel mit diesem Kind, diesem Vierjährigen, dass es immer noch Menschen geben wird, auch in diesen jungen Jahren, auch noch in 10 Generationen, die noch immer diese Sachen sagen. Und du kannst das nicht kontrollieren. Aber was du kontrollieren kannst, ist halt, wie du zu diesem N-Wort stehst. Ne? Und ob du jetzt denkst, jemand sagt Blaubeer zu mir, oder jemand sagt zu mir, ich bin irgendwie die unterste Schublade von allen Schubladen oder was. Ja, ich weiß nicht. Was denkst du darüber, wenn du das so hörst?
Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, weil man kann es leider nicht verhindern. Man kann das leider nicht verhindern, dass das N-Wort mal höchst vielleicht mal gesagt wird. Und es ist schon wichtig, dass das Kind so Resilienz, passt das Wort dazu, verspürt. Ja, also ich finde, man muss es parallel machen. Man muss das Kind stärken von innen, aber auch von außen kommen und sagen, hey, Aufklärung ist wahnsinnig wichtig für sie, für das Kind, für das Mädchen, aber auch für die ganze Klasse oder für Schüler, je nachdem, wie man natürlich ist. Ich glaube, das sollte parallel gemacht werden. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich habe auch so ein Video auf Instagram, glaube ich, die TikTok gesehen. Das war so ein Mädchen, das war, glaube ich, 4 oder 5 oder so, hat auch gemeint, dass ein Junge, das war ein schwarzes Kind, ultra süß, und meinte, ja, dass der Junge gesagt hat, dass er seine Haare nicht mag. Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast. Und das Kind so, das ist mir völlig egal. Ich mag meine Haare. Das ist so, ich denke so, oh, das ist süß. Ich war so richtig stolz auf das Kind, das kann ich gekannt haben. Aber es war richtig so selbstbewusst, das hat ihr gar nicht gejuckt. Weißt du, das ist so, und jetzt? ich mag sie. Meine Mama hat sie gemacht, so was.
Ich kenne das Video,
ja. Das ist auch sowas.
Mhm. Ja, ja.
Kennst du das? Ja, und ich finde das so toll. Und ich würde es, glaube ich, meinen Kindern, ich weiß nicht, ob mein Kind auch Afro haben wird und meine Kinder keine Ahnung. Aber wenn es es hat, selbst nicht, egal. Ich will mein Kind stärken und ganz, ganz viel Selbstbewusstsein geben.
Ja.
Und es war so ein tolles Beispiel, finde ich, ein tolles Video. Und
ganz genau. Ja, das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Video. Ich möchte das sehr gerne verlinken. Das werde ich auch tun in den Shownotes. Muss ich mir jetzt einmal aufschreiben hier. ja, weil das unterstreicht genau, was ich gesagt habe gerade. Ne? Diese Selbstsicherheit, diese Konfidenz. Mhm. Wow. Also genau das. Stell dir vor, wir haben Kinder, die so durch die Gegend gehen, ne, in die Schulen gehen und sagen, hey, meine Mama hat das gemacht, das ist total geiles Haar, so, ne, oder voll die coole Haut, weil da braun und so.
Von der Sonne geküsst.
Genau,
so, ha, geil.
Genau.
Ja, so, ja.
Also das ist doch total ansteckend auch, ja, das ist halt auch das Schöne, weil diese Positivität steckt an und ja, jemand, der sich da nicht dran festmacht, der hat halt ja, abgelost, das ist so das Wort, was mir gerade einfällt.
Wir verstehen nicht alle. Ja, das ist voll cool. Ja, also das wäre auf jeden Fall mein Ziel, wenn ich mal Kinder haben sollte oder so. Oder meine Schüler, Schülerinnen auf jeden Fall safe. Das wird auf jeden Fall passieren.
Ach, schön.
Und meine Kinder werden aus der vierten Klasse so rausgerissen. So ganz selbstbewusst.
Keine Muskeln, aber die Muskeln sind mental da, ja.
Genau, auf jeden Fall.
Genau. Nice. Ja, ich kann das total sehen und ich freue mich schon sehr für diese Schüler und Schülerinnen, die von dir unterrichtet werden. Also, die werden bestimmt eine ganz tolle Zeit haben, so wie ich hier, auch beim Podcast. Also, vielen Dank für die Insights, Marie, dass du dir die Zeit genommen hast, da mit uns ein bisschen deine Lebensreise mit uns zu teilen und uns da neue Einblicke verschafft hast in das Leben einer Soldatin, einer Leichtathletin, einer Erzieherin, im Profibereich auch noch, wenn es um Leichtathletik geht auf jeden Fall. Und ja, voll toll, dir da gelauscht zu haben. Ich würde sehr gerne noch natürlich meine 6 Blitzfragen an dich richten, bevor wir dann zum Ende kommen.
Ich bin bereit.
Sehr gut. Treppe oder Fahrstuhl?
Okay, ich darf nicht fragen, wie hoch die Treppe ist, oder? Oder wie weit die geht.
Nein.
Okay, dann Fahrstuhl.
Okay. Denken oder träumen?
Träumen.
Zweideutig oder klar?
Zweideutig.
Tabelle oder Dokument?
Dokument. Nee, Tabelle ist einfacher, dann doch Tabelle. Tabelle. Übersichtlicher oftmals.
Lehren oder lernen?
Lehre. Ah. Lernen finde ich ganz cool.
Mhm.
Aber auch beides, das ist das Schwerste gerade. Es macht da gar keinen Sinn, mich jetzt einfach lernen. Beides.
Okay. Afrikanerin oder vielleicht sollte ich sagen, Afrikanerin oder Deutsche?
Deutsche. Also mein Vater kommt aus Martinique, aus der Karibik.
Ja, genau. Deswegen war ich auch so ein bisschen, trifft es zu oder trifft es nicht zu? Das ist auch nochmal so eine interessante Sache, weil die hatten wir noch nicht thematisiert. Und ich hatte schon mal eine Person im Podcast, die kam auch aus Guadeloupe und Martinique.
Ah ja.
Und wir hatten da auch schon mal offline drüber gesprochen, dass das ganze Thema Afrodeutsch und diese Titel, ne, mit Schwarz, Afrikanisch und so weiter, dass das ja vielleicht gar nicht auf alle Menschen zutrifft, die schwarz sind. Auch von der Perspektive, ne, weil du hast vorhin gesprochen darüber, dass man schwarze Menschen gleich mit Afrika in Verbindung setzt. Aber auch da gibt es Vielfalt. Ne? Ich hatte auch mal eine schwarze Frau im Podcast, die hatte brasilianische Wurzeln und hatte eine schwarze Mutter, die war brasilianisch. Und das ist auch nochmal sehr spannend. Und ich dachte deswegen, mal sehen, wie du darauf reagierst. Also genau, auch da die Frage für dich, ist das für dich ein Thema? Also, dass du da auch immer korrigieren musst, tatsächlich?
Dass ich keine Afrikanerin bin, meinst du?
Ja.
Nicht so oft. Also die fragen eher direkt, woher ich komme, anstatt zu sagen, du kommst aus Afrika, oder? Das ist eigentlich weniger.
Mhm.
Aber ich sage dann meistens schon aus der Karibik und dann fragen sie, wo machst du Nägel? Da muss man natürlich auch ein bisschen zeigen, wo, wenn sie wirklich genau nachfragen. Aber schlussendlich sind die jetzt nicht so wahnsinnig überrascht, wenn ich jetzt sage, ich komme aus der Karibik.
Ja.
Also mein Vater.
Okay. Ja, finde ich auch sehr interessant, weil wenn du von deinem Freund sprichst, der sagt People of Color beispielsweise, ne? Und auch Afrodeutsch oder so, ob du dich da auch gesehen fühlst oder sagst du, für dich sagst du Person of Color, sagst du Afrodeutsch? Ne, wie antwortest du auf sowas?
Ich glaube, ich fühle mich immer angesprochen. Also
okay.
In Bezug auf People of Color, Afrodeutsch natürlich dann auch, Mixed auch.
Mhm.
Was ich jetzt, was ich sagen muss, früher habe ich auch zu mir selber gesagt, dass ich ein Mischling bin, aber es lag auch daran, dass ich einfach keine Begriffe kannte.
Ja.
Das hat sich ja, glaube ich, so in den letzten Jahren, in den letzten 20, 10, 5 Jahren, schon ein bisschen länger, auch entwickelt. Mhm. Also Afrodeutsch gibt es, glaube ich, auch nicht so lange den Begriff,
nee.
Oder?
Also, nee, nicht, dass ich wüsste. Sagen. Also auch erst sehr neu. Es gab ja auch Halbschwarz auch ganz viel, oder gibt es ja auch, ne?
Was gab's?
Halbschwarz. Dass Menschen, also ne,
ach, Halbschwarz. Ich habe gerade Halbschwarz verstanden. Ja, okay, Entschuldigung. Halbschwarz.
Nein, um Gottes Willen. Nein, also Halbschwarz. Halb schwarz, ne? Also auch da witzig, weil ja, halb schwarz, aber du bist ja auch halb weiß, ne? Aber gut, halb schwarz. Das Schwarze wird halt betont und genannt, ne?
Ja.
Ist auch sehr spannend.
Für mich ja schon. Also Mix, Afrodeutsch, voll schwarz, auch kein Problem.
Okay.
Ich bin da ganz, das, ja, alles gut.
Mhm.
Ja, nice. Es geht wirklich. Also Mischling ist nicht mehr so, würde ich sagen. Es hört sich so nach deinem Tier an, nach deinem Hund. Und das bin ich nicht. Ja, genau. Deswegen bin ich da auch offen für die anderen Begriffe, aber nicht dafür.
Mhm.
Oder andere Wörter, die jetzt nicht genannt werden sollten, ja.
Ja, super. Spannend. Danke, dass wir das auch nochmal kurz angehen durften. Und auch sonst danke vielmals, Marie, für deine Zeit und für das Gespräch, was sehr, sehr aufschlussreich war und sehr entspannt, auch sehr schön. Und danke für die Gegenfragen. Also nicht, dass ich keine nehme oder so, aber mich stellen in der Regel nicht so viele Leute die Fragen, was auch nicht schlimm ist, weil ich interviewe ja und stelle die Fragen. Von daher ist es auch mal schön, gefragt zu werden.
Ja, ich fand's, danke erstmal für die Einladung. Und ich fand es immer sehr interessant, mal deine Perspektive zu sehen. Deswegen habe ich dich auch gefragt. Also, es gehört ja, finde ich jetzt persönlich auch dazu.
Ja.
Ich finde es ja wirklich interessant, das Ding.
Ja, und so entschied ein Gespräch. Also, danke schön.
Ja, total.
Auch für deine Zeit nochmal. Und
danke auch.
Ja, wir werden auch hier nochmal sämtliche Links verlinken in den Shownotes, damit man hier und da nochmal nachlesen kann und natürlich auch sich dein Profil nochmal näher anschauen kann. Ich glaube und bin überzeugt davon, dass das super, super inspirierend ist für viele, sich deinen Weg nochmal anzuschauen und genau, dich vielleicht ja auch zu kontaktieren, wer weiß.
Vielleicht. Könnt ihr gerne machen.
Da habt ihr es gehört, ich habe es nicht gesagt. Dankeschön, Marie.
Vielen Dank.
Eine Erzieherin mit Herz. Daran und wie ich Marie absolut in dieser Rolle sehe, musste ich am Ende unseres Gesprächs denken. Und nicht nur das Herz bringt sie mit, sondern auch die Resilienz und Stärke, die ja gerade im Sport so extrem gefördert und gefordert werden. Welch eine tolle Kombination für solch eine wichtige Vorbildfunktion für unsere kommenden Generationen. Ich appelliere hier noch einmal an unsere Shownotes und daran, dass ihr euch sehr gern weiter zu Marie und den besprochenen Inhalten informieren könnt. Wir freuen uns sehr über einen Daumen hoch zu dieser Episode und gerne auch über Kommentare, falls ihr welche habt. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Afrikaner. Satisfaction, pleasure and strength. Welcome, essence, beauty, presence, time, spirit, form and space. Welcome, excellence, and every blessing, sacred,